Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Fakten statt Fakes. Evidenzpraktiken in der Wissenschaft.
Die Wissenschaft, die besteht eigentlich gar nicht aus einer Ansammlung von Fakten, sondern die besteht genau in diesem ständigen Prozess des Prüfens und des Zweifelns.
Konstatiert der Mediensoziologe Professor Sascha Dickel von der Universität Mainz. An diesem ständigen Prozess des Prüfens und des Zweifelns in der Wissenschaft kann das geneigte Publikum seit der Corona-Krise praktisch live teilnehmen. Denn Corona schafft einen ungeheuren Druck, auch ungeprüftes, also nicht evidenzbasiertes Wissen schnell zur Verfügung zu stellen. Die Vorläufigkeit dieses Wissens ist im Alltagsgeschäft politischer Entscheidungen und tiefgreifender persönlicher Einschränkungen nicht immer leicht nachvollziehbar. Um Evidenz und wie sie hergestellt werden kann, geht es auch bei einem von der DFG geförderten Forschungsprojekt, das Dörte Hinrich sich näher angesehen hat.
Der Hunger nach fundierten Fakten ist groß, nicht nur in der Corona-Krise. Gleichzeitig verbreiten sich aufgrund der Digitalisierung in Windeseile sogenannte Fake News rund um den Globus. Die Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, egal welcher Disziplin, bleibt nicht unhinterfragt.
Wissenschaft wird, das lässt sich als ein Grundtrend durchaus feststellen, immer begründungspflichtiger,
sagt Karin Zachmann, Professorin für Technikgeschichte an der TU München und Sprecherin der Forschergruppe Evidenzpraktiken in Wissenschaft, Medizin, Technik und Gesellschaft. Die gestiegene Begründungspflicht von Wissenschaft hat viele Gründe.
Das eine ist, es wird ja immer mehr Wissen erzeugt, das dann auch miteinander konkurriert. Und auf der anderen Seite ist ja Wissen nie eindeutig. Und verschiedene Wissenschaftler, das erleben wir jetzt gerade in der Corona-Krise, kommen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Das heißt, es gibt eine wachsende Konkurrenz zwischen verschiedenen Geltungsansprüchen.
Auf der anderen Seite gibt es den Wunsch der Öffentlichkeit nach Eindeutigkeit, nach plausiblen und glaubwürdigen Erkenntnissen.
Wenn ich mal gelehrt spekulieren darf, dann würde ich sagen, dass die Glaubwürdigkeit auf alle Fälle solche Formate tangiert, in denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst auftreten.
Wirft Professor Helena Bilancic ein vom Institut für Medien, Wissen und Kommunikation der Universität Augsburg.
Und wir haben ein sehr prominentes Beispiel, den Podcast von Dr. Drosten, das Corona-Update. Hier wird Expertenwissen aus erster Hand vermittelt, in einer Tiefe und in einer Länge, die wir sonst nicht haben. Und der Erfolg dieses Podcasts, der zeigt uns auch, was für einen großen Durst nach glaubwürdigen und korrekten Informationen wir gerade in der Krise haben.
Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten auf NDR Info hat innerhalb kurzer Zeit ein Millionenpublikum und Top-Platzierungen in den Podcast erreicht und wurde für den Grimme Online Award und für einen Sonderpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft nominiert. Gesellschaft und Politik benötigen wissenschaftliche Evidenz, um einschneidende Maßnahmen zu legitimieren. Evidenz, so Karin Zachmann, meint hier plausibles und überzeugendes Wissen, das in Aushandlungsprozessen entsteht und eine breite gesellschaftliche Anerkennung erreicht hat.
Wie Wissen zur Gewissheit wird, das ist das, was uns interessiert, also die Überzeugungskraft von Wissen.
Die Forderung nach Evidenzbasierung, die in der Medizin ihren Ursprung hat, hat sich inzwischen auf viele Bereiche ausgedehnt. So wird heute zum Beispiel auch evidenzbasierte Politik, Pädagogik oder evidenzbasiertes Management gefordert. Daten aus Studien, ebenso wie die Autorität von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, gehören zu den Evidenzpraktiken, mit denen individuell einleuchtendes und gesellschaftlich akzeptiertes Wissen geschaffen wird, um zum Beispiel Geltungsansprüche durchzusetzen, Konflikte beizulegen und politische Entscheidungen zu begründen, wie etwa die Corona-bedingten Kita- und Schulschließungen, die Abstandsregeln oder das Tragen von Mund-Nasen-Masken.
Gleichzeitig aber führt das zu einer gesellschaftlichen Privilegierung der Wissenschaft, die nun wiederum in einer Spannung zu demokratischen Gleichheitsansprüchen steht. Und diese Spannung, die äußert sich in jüngster Zeit ganz offen in wissenschaftsfeindlichen Tendenzen und einer in vielen Formen auftretenden Wissenschaftskritik. Denken wir an Impfgegner, Kreationisten, Leugner des Klimawandels und neuerdings eben auch Verschwörungstheoretiker, die Corona-Pandemie leugnen. Und das zeigt, dass die Auseinandersetzung um die Glaubwürdigkeit und die Geltungsansprüche wissenschaftlichen Wissens intensiver geworden sind.
Und der Mediensoziologe Professor Sascha Dickel von der Universität Mainz gibt zu bedenken:
Es geht gar nicht darum, dass Leute bestimmte Fakten glauben müssen. Man kann jeder Behauptung misstrauen. Worauf es vielmehr ankommt, ist, denke ich, dass dieser Prozess der Wissensgenerierung nachvollzogen wird.
Wie gelingt es also, glaubwürdiges Wissen herzustellen? Wie funktioniert überhaupt der Prozess der Wissenskonstruktion? Seit der Zeit der Aufklärung, seit Immanuel Kant vor über 200 Jahren in den Grundlagen seiner Erkenntnistheorie fragte, was kann ich wissen, hatten die Wissenschaftler seinerzeit darauf eine klare Antwort.
Fakten entdecken, sammeln, gewichten und interpretieren, das galt als ein Königsweg zu sicherem Wissen und das wies wissenschaftlicher Evidenz nun die Macht zur Erklärung der Welt zu. Dabei konnte aber Wissenschaft vom Autoritätsverlust der Religion profitieren. Mit der Professionalisierung der Wissenschaft entstand dann im 19. Jahrhundert ein sozial homogener und durch Normen stabilisierter und überschaubarer Raum, in dem Fragen zugelassen und Glaubwürdigkeit verhandelt werden konnte.
Seit dem ausgehenden 19. und besonders im 20. und 21. Jahrhundert haben sich aber die Bedingungen der Wissensproduktion und damit auch die Evidenzpraktiken verändert, so Karin Zachmann. Der Philosoph Gregor Schiemann hat in diesem Zusammenhang den schönen Begriff vom Wahrheitsgewissheitsverlust geprägt. Konkret bedeutet das?
Erfahrungsdaten haben allmählich den Status als allgemeingültige Überprüfungsinstanz von Erkenntnis verloren und stattdessen wurden Hypothesen zum Bestandteil wissenschaftlicher Erkenntnis. Damit aber kam die Vorläufigkeit von Wissensbewusstsein und das unterminiert die Verlässlichkeit des Wissens und verringert die Bedeutung von empirischen Tatsachen. Das setzt sich im 20. Jahrhundert fort und es wird verstärkt dadurch, dass die Wissenschaft als Mitverursacherin von nicht intendierten Nebenfolgen ihrer Ergebnisse zunehmend mit der Prädiktion der Abschätzung künftiger Entwicklungen eben möglicher Nebenfolgen beschäftigt ist. Denken wir an die Gentechnik, Energietechniken, Therapien, gerade jetzt in der Corona-Krise. Aber die Zukunft ist uns nicht verfügbar. Die Zukunft ist ein Bereich, über den wir nichts wissen können.
Das hat auch schon die Risikoforschung gezeigt, die Wissenschaftler im Teilprojekt über Evidenzpraktiken der technischen Sicherheit am Beispiel der Kernkraft und der Automobiltechnik untersucht haben. Gerade die Risikoanalysen, die seit Mitte der 1970er Jahre die Sicherheit von Kernkraftwerken und Schadenswahrscheinlichkeiten für die Umgebung erforscht haben, führten nicht zu eindeutigen Ergebnissen.
Die Kernkraftgegner haben dann die gleichen Zahlen genutzt, um die Unsicherheit der Kernkraftwerke nachzuweisen. Und es gelingt also nicht, mithilfe von Risikoanalysen einen Konsens über die Sicherheit der Kerntechnik herzustellen. Und spannend ist das auch noch bis in das 21. Jahrhundert, als Angela Merkel nämlich 2011 den Ausstiegsbeschluss aus der Kerntechnik nach Fukushima verkündet hat, begründet sie das und sie sagt nicht, dass deutsche Kernkraftwerke unsicher sind, sondern sie sagt, dass Fukushima die Verlässlichkeit der Risikoanalysen widerlegt habe. Also hier sieht man diese Ambivalenzen und die Paradoxien auch solcher Evidenzpraktiken.
Eine, die im Rahmen des Forschungsprojektes die Evidenzpraktiken in der Medizin genauer untersucht hat, ist Professor Maria Carla Gadebusch-Bondio. Sie leitet das Institute for Medical Humanities am Bonner Universitätsklinikum. Seit den 1990er Jahren haben sich in der medizinischen Forschung die systematisch aufgebauten, randomisierten, kontrollierten Studien etabliert.
Die gehören zu den Goldstandards der evidenzbasierten Medizin. Das bedeutet konkret, dass man erstens mit einer gewissen Anzahl von Probanden oder Patienten arbeitet. Also die Quantität ist wichtig und wichtig ist aber auch die Strukturierung innerhalb der Studie. Also eine gewisse Anzahl von Patienten bekommt ein Medikament und dann haben wir eine Placebo-Gruppe, die eben kein oder ein Pseudomedikament bekommt. Und der Forschungsleiter darf auch nicht wissen, wer eben mit der Substanz versehen wird und wer nicht. Denn sonst könnte sich auch ein Bias, eine Verzerrung in der Interpretation der Daten ergeben.
Die Medizin braucht zuverlässige Daten und robuste Evidenz, um klinisch effektiv zu handeln. Allerdings haben die einzelnen medizinischen Fachbereiche unterschiedliche Zugänge zur Evidenz.
Das heißt, nicht alle Disziplinen können so schön randomisiert kontrollierte Studien durchführen. Bei den seltenen Erkrankungen besteht das Problem darin, dass die Größe oder die Anzahl von Patientinnen und Patienten nicht gegeben ist, um eben so große Studien durchzuführen. Und da muss man sich Gedanken darüber machen, was kann man anders machen.
Ein Teilprojekt der Forschung zu den Evidenzpraktiken hat sich deshalb der Kritik an der evidenzbasierten Medizin und der Diversifizierung medizinischer Evidenzpraktiken angenommen. In der ersten Projektphase wurde untersucht, wie bei der personalisierten Medizin digitale Formen der Patientenpartizipation sich auf die Evidenzerzeugung ausgewirkt haben.
Wir haben tatsächlich beobachten können, dass diese Real-Based Evidence eine starke rhetorische Kraft hat, die auch gerne genutzt wird, zum Beispiel von den Betreibern von Patientenplattformen, die dadurch versuchen, Patientinnen und Patienten zu motivieren, Daten zu generieren. Also die Idee, die dahinter steckt, ist, dass diese realitätsnahe Evidenz eine Evidenz ist, die die Medizin braucht, um besser zu werden. Und dass die Evidenz, die im Labor entsteht oder durch klinische Studien, nicht genügt.
In eine ähnliche Richtung geht auch Citizen Science, also die Einbeziehung von Bürgern in die wissenschaftliche Forschung. Bürgerwissenschaften haben über Fachgesellschaften und naturwissenschaftliche Vereine eine lange Tradition in Deutschland. Durch die Digitalisierung hat sich ihr Partizipationsspektrum allerdings enorm erweitert. Immer mehr Bürger sammeln Daten und beteiligen sich quasi als Hilfswissenschaftler an Online-Forschungsprojekten, wenn auch oft nur kurzfristig. Sascha Dickel, Juniorprofessor für Mediensoziologie an der Universität Mainz, leitet das Teilprojekt über die Evidenzkultur der Citizen Science.
Citizen Science, wie wir es heute kennen, hat tatsächlich seine Ursprünge vor allen Dingen so in der Umweltforschung und in den Biowissenschaften. Allerdings ist Citizen Science heute eben auch in ganz anderen wissenschaftlichen Bereichen verbreitet, also auch in den Geisteswissenschaften etwa, wenn Bürgerinnen und Bürger Kunstwerke sich anschauen sollen und Kunstwerke klassifizieren sollen. Also das dehnt sich mittlerweile eigentlich auf alle wissenschaftlichen Disziplinen aus.
Für die professionellen Wissenschaftler kann die Beteiligung von Laien an verschiedenen Abschnitten des Forschungsprozesses durchaus eine wertvolle Unterstützung sein. Deren Wirksamkeit, ihre Evidenz, ist allerdings an gewisse Kriterien geknüpft. Sascha Dickel.
Ein zentrales Ergebnis unserer Forschung ist, dass Citizen Science, die selbst wissenschaftlich überzeugen möchte, sich eigentlich sehr nah an der klassischen Wissenschaft orientieren muss. Das heißt, auch hier müssen Leute mit sauberen Messmethoden arbeiten, die Ergebnisse müssen nachvollziehbar sein, es muss in wissenschaftliche Zeitschriften übersetzt werden. Wir sehen also eine Professionalisierung der Citizen Science als einen entscheidenden Faktor, der die Glaubwürdigkeit der Bürgerforschung erhöhen soll.
Es sind also viele Akteure und vielfältige Evidenzpraktiken im Spiel, um Wissen zu generieren. Aber auch, um wissenschaftliche Befunde einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln. Hier nehmen die Medien eine Schlüsselrolle ein. Besonders in Krisenzeiten, wenn es mehr denn je auf verlässliche Informationen ankommt, ist der Wissenschaftsjournalismus gefragt, als Übersetzer komplexer Sachverhalte in plausible und verständliche Berichte. Professor Helena Bilancic, Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Augsburg, hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Professor Susanne Kinnebrock untersucht, wie deutsche Massenmedien wissenschaftliche Ergebnisse aufbereiten. Von 2000 bis 2016 haben sie am Beispiel der Genforschung Beiträge in Printmedien und Wissenschaftssendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgewertet. Drei Evidenzpraktiken haben sich die Kommunikationswissenschaftlerin näher angeschaut.
Zum einen die klassische Evidenz, die auch in der Wissenschaft verwendet wird. Hier werden also Studien, Daten, Methoden dargestellt. Zum zweiten können wissenschaftliche Befunde auch dadurch untermauert werden, dass man in der Berichterstattung die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst zu Wort kommen lässt. Also hier tritt dann die Professorin von der renovierten Harvard-Universität auf und erklärt ihre Forschung. Und die dritte Evidenzstrategie war etwas ungewöhnlich, Geschichten. Also auch Geschichten können verwendet werden, um einen Befund zu untermauern. Wenn es zum Beispiel um die Entdeckung einer Genmutation geht, die dafür sorgt, dass Menschen keinen Schmerz mehr empfinden können, dann wird mal die Geschichte von einem kleinen Jungen erzählt, der in seiner Kindheit zahlreiche Verletzungen erlitten hat, bevor man herausgefunden hat, dass er an dieser Krankheit leidet.
Das Feld der Evidenzpraktiken, das haben die Forschungen gezeigt, hat sich im Laufe der Geschichte erweitert. Es wird versucht, auf vielfältige Weise zu überzeugen. Gleichzeitig ist die Wissenschaft mehr denn je mit Vorläufigkeiten und Zweifeln behaftet. Das zeigt sich nicht zuletzt in der Corona-Berichterstattung, wo sich wiederum auch ganz typische Entwicklungen abzeichnen. So ist hier einerseits die Expertise von Virologen, Intensivmedizinern oder Pandemieforschern gefragt, um die Ansteckungsmechanismen, Therapieformen oder Verbreitungsdynamiken von Covid-19 zu erläutern. Andererseits zeigt die tägliche Veröffentlichung der Anzahl der Infizierten und der am Virus gestorbenen Personen einen anderen generellen Trend. Karin Zachmann, Sprecherin der Forschungsgruppe zu den Evidenzpraktiken in der Wissenschaft.
Da haben wir also anfangs eine sehr starke Fokussierung auf Quantifizierung und eben diese rhetorische Macht der numerischen Sprache, die Nutzung von Zahlen. Alle, das ist ja auch heute noch ein Stück weit der Fall, dass wir alle gebannt auf die Zahlen schauen, die also täglich neu präsentiert werden. Aber diese Überzeugungskraft der Zahlen, die hat mittlerweile abgenommen. Und je länger die Krise andauert, je einschneidender die Eingriffe in das Alltagsleben sind. Und das führt jetzt dazu, dass diese numerische Sprache zunehmend durch Narrationen ergänzt, ersetzt wird, dass wir immer stärker eben auch die Erzählungen von Patienten, von Ärzten und so weiter hören, die also ja glaubwürdiges Wissen über und in dieser Krise vermitteln sollen.